Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Lage. Wir haben heute einen sehr besonderen Gast. Mit Blick auf die Weltlage und auf die Welt im Krieg einen spannenden Gast, von dem wir uns viel erhoffen über die Lage, nämlich die Lage im Iran. Der Iran ist im Krieg mit den USA und Israel. Der Iran führt auch Krieg natürlich in dem Zusammenhang und schießt auch auf seine Gegner sozusagen. Ich freue mich sehr, dass Ehsan Jafari bei uns ist, Vorstandssprecher der iranischen Gemeinde in Deutschland, hier in Berlin. Herzlich willkommen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ja, Ihre Heimat, die Sie in den 80er Jahren verlassen mussten aus politischen Gründen, ist im Krieg, nicht zum ersten Mal in der Geschichte, seit 1979, seit das Mullah-Regime dort herrscht. Der Iran ist im Würgegriff dieses Regimes, wenn man das so sagen darf, ein System zu stürzen, was ja viele hoffen, wo auch viele, was ja sicherlich auch ein Grund für diesen Krieg ist, die Hoffnung derjenigen, die diesen Krieg führen, dass seit fast 50 Jahren ein Land und seine Menschen ja nun auch terrorisiert im weitesten Sinne, das kann man doch kaum kurzfristig stürzen. Ist das eigentlich realistisch oder wie sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung und Ihrer Kenntnis?
Ja, Sie haben schon gerade genannt, dass seit 47 Jahren praktisch das System, so eine Art klerikales System, also Machtsystem in dieser Art und Weise vielleicht einmalig auch im Nahen Osten an der Macht. Und das ist natürlich nicht realistisch, ist vielleicht auch keine, sag ich mal, gangbare Lösung, auch das sich vorzustellen, dass ein paar Mal in dieses Land Bomben fallen und entsprechend das System ändert sich oder die sich ohne weiteres, ohne Bedingungen einfach oder bedingungslos einfach ergeben. Das ist ein bisschen eine romantische Vorstellung von
Dafür ist die Struktur wahrscheinlich einfach zu fest, ne? Nach all den Jahren.
Klar, das ist erstmal das. Und dann der andere Punkt ist natürlich, dass das islamische Regime hat auch verstanden von Anfang an, dass diese bolschewistische Art und Weise der Machtergreifung, wenn du einfach diese Revolution zum Sieg, zum finalen Sieg führen möchtest, musst du in der Lage sein, dich zu wehren. Und da entsprechend haben in den letzten 47 Jahren und vor allem aus der Erfahrung des Iran-Irak-Krieges, also nach dem Angriff der Iraker gegen Iran, dann natürlich haben sie begriffen, wir müssen in der Lage sein, einfach uns zu wehren. Und da haben sie wirklich sehr systematisch 47 Jahre lang sich darauf vorbereitet.
Das merkt man auch. Die Amerikaner und Israelis haben sich es vielleicht ein wenig einfacher vorgestellt als das, was sie jetzt erleben. Der Krieg dauert schon sehr lange. Anfang des Jahres hat ja die Widerstands- und Demokratiebewegung sehr von sich reden gemacht. In deutschen Medien hätte man sich mehr Berichterstattung gewünscht, wenn man ehrlich ist. Aber darauf kommen wir vielleicht noch. Sie ist brutal zusammengeschossen worden, von den Straßen getrieben worden. Übelste Szenen, man spricht von Zehntausenden Toten, vielleicht 100.000 Verletzten, Schwerverletzten zum Teil. Natürlich ist diese Bewegung vorsichtig nach dieser furchtbaren Erfahrung, das ist keine Frage. Kann der Kampfgeist trotzdem wieder entflammen in nächster Zeit? Was müsste passieren dafür? Also was glauben Sie, wie kann man die Leute wieder dazu bringen, sich aufzulehnen mit großer Macht gegen das Regime?
Ja, ich glaube, dieser Geist kann wieder entflammen und ehrlicherweise, es ist nicht ganz verschwunden. Nach brutaler Gewalt ziehen sich Menschen erst einmal zurück, das ist ganz normal. Um zu überleben. Das ist auch Teil unserer Existenzkraft oder Instinkt, was wir in uns allen ertragen. Aber Rückzug ist nicht Kapitulation. Im Iran lebt der Protest weiter in den Familien, unter Studierenden, bei Frauen, bei Minderheiten, in der Sprache, in Symbolen, in kleinen Akten der Verweigerung. Das Regime kann Demonstrationen niederschießen, aber es kann nicht dauerhaft eine ganze Gesellschaft zurück in ideologische Gefolgschaft zwingen.
Sie haben es auch gerade angedeutet, auch im Vorgespräch. Der Iran kommt ja seit fast 100 Jahren nicht zur Ruhe. Es waren bewegte Zeiten, irgendwann nach Übergangszeiten. Wir reden natürlich immerhin von einem Land, von einer Nation, von einem Staat mit einer unwahrscheinlich großartigen Geschichte, das erste Weltreich, das die Welt gesehen hat unter Kyros dem Zweiten, 500 vor Christus, Darius, die Nachfolger, der Kampf Alexanders des Großen um die Vorherrschaft und so weiter, alles das, was passiert ist. Aber irgendwann kam mal die Familie Pahlavi, der erste Schah in den 20er, 30er Jahren. Dann gab es, ja, man muss fast sagen, der Iran ist zwar nie eine Kolonie gewesen, aber er ist besetzt gewesen. Es ging auch damals ums Öl, nämlich 1941, als Deutschland den Krieg gegen die Sowjetunion begonnen hatte, haben sich die Briten, die damals den Zugriff hatten auf das iranische Öl mit der British Anglo Oil Company, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Genau. Und haben dann zusammen mit der Sowjetunion das Land, eine Invasion durchgeführt, das Land besetzt, lange. Dann kam der Schah zurück, dann kam sein Sohn, der berühmte Reza Pahlavi, den wir alle kennen, den die Berliner kennen, von den Studentenunruhen 1968. Natürlich all die Geschichten und dann ein Schah, der das Land ja auch verändert hat. Frauenwahlrecht eingeführt, Alphabetisierung, andere Dinge. Aber das können Sie viel mehr und viel besser was sagen als ich. Aber das Land kommt ja eigentlich nicht zur Ruhe. Dann kamen die Ayatollahs 1979 mit Ayatollah Khomeini und seitdem haben wir das, was wir dort erleben. Was braucht der Iran eigentlich, um wieder Frieden zu finden?
Ja, die haben sehr schön natürlich auch ein bisschen geschildert, wie die Historie des Irans im 20. Jahrhundert vollzogen ist oder geschehen ist und wir im 21. Jahrhundert, mit welchen Problemen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich denke, dass der Iran braucht mehr als einen Regierungswechsel. Es braucht einen neuen Gesellschaftsvertrag. Frieden entsteht nicht dadurch, dass die Unterdrückung leiser wird, sondern dadurch, dass Freiheit, Recht und Würde endlich für alle gelten. Und das gab es nicht im Iran. Wenn man auch jetzt bedenkt, dass Iran eine multiethnische Gesellschaft ist und entsprechend auch die zum Beispiel Kurden in West-Irans oder Aserbaidschans in Nordwest-Irans, aber auch die anderen Turkmenen, Belutschen und so weiter und so fort, natürlich auch ein Anrecht darauf haben, als gleichberechtigte Teil dieses Landes gegolten zu werden. Und das ist natürlich auch etwas, was wir für die Zukunft dieses Landes mit uns alle, also mit allen Iranstämmigen, sei es in der Diaspora, also außerhalb der Diaspora, also das im Iran zum Beispiel, miteinander aushandeln müssen. Darum geht es. Und es ist der einzige Weg, wo wir vielleicht zu unserem Frieden finden können, wenn wir einen neuen Gesellschaftsvertrag, wie ich gerade erwähnt habe, gemeinsam erarbeiten. Ich vergleiche ein bisschen mit dem Grundgesetz Deutschlands. Das ist eine Allegorie meines Erachtens, existiert diesbezüglich, was die Väter und die Mütter des Grundgesetzes, was ich auch dieses Dokument als sehr, sehr fortschrittlich und wirklich wegweisend erachte.
Es war für Deutschland auch ein neuer Gesellschaftsvertrag.
Absolut,
nach der Hitler-Diktatur,
genau,
natürlich.
Klar. Genau. Und das ist natürlich der Punkt, also den Gang zur demokratischen Grundordnung. Und das ist nicht ein leichter Weg. Du musst natürlich die verschiedenen Perspektiven miteinander so vereinbaren. Du musst natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die Leute ein gewisses Vertrauensvorschuss an diese Verantwortlichen, die praktisch diesen Übergangsphase leiten, moderieren, gewähren, damit die Leute natürlich auch damit auch arbeiten können, weil wir es per se nicht von heute auf morgen eine Wahl eigentlich dann führen können, weil de facto im Iran gibt es keine Parteien. Es gibt eine beachtliche Zivilgesellschaft, die natürlich nicht strukturiert ist wie sonst in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Aber es gibt natürlich eine starke Wille, dieses Land aufs Neue eigentlich für die Zukunft vorbereiten, dafür Sorge tragen, dass gerechter zugeht mit allem, was man in diesem Land hat. Und Sie haben es auch erwähnt, also Iran ist ein sehr, sehr, sehr reiches Land, was fossilen Energien anbetrifft. Iran ist, glaube ich, mindestens auf dem zweiten Rang in der Welt. Also Gas und
deswegen ist es ja auch strategisch wichtig, immer schon gewesen.
Absolut.
Ne?
Und das ist natürlich zugleich Glück und auch Unglück für Iraner, weil das Thema natürlich auch dann diese geopolitische, Koordinaten ein bisschen natürlich eine gewisse Geltung verschafft, weil die fremden Länder halt natürlich auch ihre Interesse haben, die meines Erachtens auch natürlich in diesem Aushandlungsprozess mit berücksichtigt werden soll, weil praktisch aber auch dann auf Augenhöhe und entsprechend dafür Sorge tragen, dass der Gesellschaftsvertrag der Iraner für die Zukunft praktisch solch alten Perspektiven und Aspekten auch berücksichtigt.
In Deutschland neigt man immer so ein bisschen dazu zu denken, Demokratie ist dann wie hierzulande. Das kann man natürlich nicht immer vergleichen, denn sie haben eine ganz andere Geschichte im Iran und vor allem in den letzten 47 Jahren eine ganz andere Geschichte. Also wie wäre sowas eigentlich vorstellbar, wenn es zu einem Regimewechsel käme? Was wird dann passieren? Welche Schritte? Ich komme dann auch in dem Moment auf die Frage nach Reza Pahlavi, dem Sohn des letzten Schah, der angekündigt hat, zur Verfügung zu stehen, eine Rolle zu spielen, wie auch immer. Es gibt ja auch bei Demonstrationen ist ein Bild gezeigt worden. Also wie würde das eigentlich aussehen, wenn man so fiktiv annimmt, es gibt einen Regimewechsel? Also wie kann man sich das vorstellen im Vergleich zu unserer Demokratie? Was wären so die ersten Sachen, die sich ändern würden aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das ist vielleicht der wichtigste Aspekt. Also wenn irgendwann, hoffentlich bald, der Krieg zu Ende ist und die Möglichkeit besteht oder bestünde, eine so eine Art Übergangsphase einzuleiten, der erste Schritt ist, dass die alle politischen Gefangenen freigelassen werden. Es gibt Menschen, die seit Jahrzehnten in den iranischen Gefängnissen sitzen.
Seit Jahrzehnten?
Ja, zum Teil seit Jahrzehnten. Es gibt.
Wie viele sind das ungefähr? Haben Sie dann?
Also das wissen wir nicht, weil aber es wird natürlich auch allein am 8. und 9. Januar wurden auch massenhaft, also es wurden massenhaft nicht getötet und massakriert, auch verletzt. Es sind auch massenhaft Leute gefangen genommen worden und praktisch verhaftet worden sind. Und neulich, in der letzten Woche, einige von denen auch hingerichtet worden sind. 19, 20-Jährige, auch Ressler Irans, ein junger Mann, der praktisch der Stolz des Landes ist, weil einfach als Ressler sehr erfolgreich unterwegs war, wurde hingerichtet. Nach diesen Unrechtsgerichten oder Rechtssystem Irans, ohne jegliche Art so ein Rechtspflege oder Rechtsschutz zu haben, einfach praktisch hingerichtet. Das ist die Realität des Irans. Und deswegen zuallererst, wir brauchen die Freilassung, dass die Leute einfach nicht wegen ihren politischen Überzeugungen für Banalitäten verhaftet worden sind. Und dann irgendwann müssen sie natürlich freikommen, so schnell wie möglich. Da muss man natürlich einfach dafür Sorge tragen zuerst, dass was sind die wichtigsten Aufgaben eine Übergangsregierung, einer Übergangsregierung, in dem Sinne es natürlich eine gewisse Berechtigung auch aufweisen kann. Deswegen.
Sie muss legitimiert sein.
Man kann das natürlich nicht per Wahlen das irgendwie dann herbeiführen. Das ist de facto meines Erachtens in der kürzesten Zeit überhaupt nicht möglich. Und die grundsätzliche Bedingungen dafür sind auch nicht gegeben. Ja, also wie gesagt, es gibt keine Parteienlandschaft im Iran, die einfach irgendwie dafür also Struktur agieren könnten, dass sich einfach vor ihrer Programmatik zum Beispiel gewisse Zustimmung bei Menschen, die einfach wahlberechtigt sind, einfach so bekommen. Also wir brauchen dennoch so eine Art Legitimierung diesen Rates, diese Regierung, was auch immer, wie man es benennen mag, damit man erstmal die wichtigsten Aufgaben, dass die Menschen einfach etwas zum Essen haben, was zum Trinken haben, weil nach dem Krieg, das ist alles irgendwie durcheinander geraten und wir im Moment leider mit dieser Problematik auch uns befassen müssen, dass auch die iranische Infrastruktur sehr stark auch bombardiert wird und zerstört wird, was wir überhaupt nicht in Ordnung finden. Und das ist
habe ich schon Probleme auch mit Trinkwasser, mit
Elektrizität. Ja, absolut, ja, natürlich. Aber auch diese Öltanker oder Ölreservoir Iran zum Beispiel direkt zu bombardieren, allein diese katastrophalen Umweltaspekte, die damit verbunden sind, ist natürlich einfach so verheerend für eine Gesellschaft, die gerade sich versucht zu befreien von den Zwängen 47 Jahren islamischen Regimes. Und daher natürlich, wie gesagt, das sind die wichtigsten Aufgaben. Wie bekomme ich mein Essen? Wie kann ich ein bisschen Geld zur Verfügung haben? Wo kann ich zum Beispiel, wie funktioniert Schulen in im Iran? Was ist dann, wo sind die, das Thema Sicherheit, Aspekten sind ganz, ganz wichtig. Die Leute müssen sich auch sicher fühlen. Warum die Leute nicht auf die Straße gegangen sind, als Präsident Trump es versprochen hat, weil die Leute natürlich, wenn sie Bomben irgendwie von den Himmel fallen, keine Lust haben, auf die Straße gehen und dann auch ihre Familien zu riskieren.
Das will niemand, das ist keine Frage.
Ja, genau, das ist die ersten Schritte meines Erachtens. Das heißt aber, wie das organisiert wird, also für mich ist entscheidend, weil Iran also eine heterogene Gesellschaft ist, also vielschichtiger, also unterschiedliche Ethnien in diesem Land seit Jahrtausende auch sogar zusammenleben, müssen entsprechend in diesem Rat vertreten sein, damit die Leute das Gefühl haben, ich kann über das Schicksal, über die Zukunft dieses Landes mitentscheiden.
Wie ist das prozentual? Sie sprachen von den Ethnien. Wie muss man sich das vorstellen als Deutscher, der das nicht weiß, logischerweise?
Also die Mehrheit ist natürlich die Perser. Also ich kann die genau, also Iran, also Sie können sich vorstellen, Iran im Jahre 1979 war 36 Millionen. Also die Bevölkerungszahl war 36 Millionen. Jetzt, wir sprechen von 92 Millionen.
Verdreifacht fast, ne?
Verdreifacht und entsprechend, ich weiß nicht, wie die Gewichtung ist. Also wie viel Kurden, wie viel Aseris, wie viel zum Beispiel Belutschen, Turkmenen und vieles mehr und wie viel Perser praktisch. Meine Sache, das spielt keine Rolle. Da kann man natürlich auch, wenn man diese politische Wille hat, auch das irgendwie unter eine Haube bekommen und entsprechend dafür Sorge tragen, dass die Kurden zum Beispiel entsprechend ihrer Bevölkerungsanzahl auch die Mandanten bekommen, die in diesem Rat mitwirken können.
Okay. Sie vertreten hier die iranische Gemeinde in Deutschland, Gemeinschaft in Deutschland. Ungefähr 300.000 Exil-Iraner, schätzt man so, leben hier. Das sind wahrscheinlich nicht alles Exil-Iraner, die geflüchtet sind. Sind wahrscheinlich auch andere hergekommen. Ich weiß das nicht. Ja, Sie werden uns da Aufklärung geben. Sie haben da ja sicherlich auch dann ein heterogenes Meinungsbild. Ich weiß nicht, ob alle sagen, die Mullahs müssen weg. Ich weiß nicht, wie es ist. Vielleicht können Sie es erklären.
Zwei Punkte dazu. Erstmal, dass wir gehen davon aus, übrigens, seitdem wir auch diese Organisation gegründet haben, ich war auch Mitbegründer dieser Organisation, dieser NGO, die Iranische Gemeinde in Deutschland. Wir haben immer uns darum bemüht, die sehr verifizierbare, belastbare Daten über die Anwesenheit der Iraner, in welcher Form auch immer, in Deutschland zu bekommen. Es ist uns nicht immer ganz gelungen, aber wir gehen mittlerweile von 350.000 bis 400.000, weil es, wie auch Sie gesagt haben, es ist sehr heterogen, gerade diese auch die Struktur der Iraner in der Diaspora, in Deutschland vor allem. Die Mehrheit von Iraner sind in Hamburg übrigens, also der Iranstämmigen. Und Berlin und Großstädte natürlich. Also das spielen eine Rolle. Ich würde sagen, sehr viele praktisch mit Fluchterfahrung, also Menschen mit Migrationshintergrund, iranische Abstammung, die natürlich 80er Jahre, dann 90er Jahre und zuletzt auch in 2000er und nach Mahsa-Bewegung, also Frau-Leben-Freiheit-Bewegung, nach Deutschland gekommen sind. Denn praktisch politische Verfolgte, die natürlich
das. Sie haben das selbst erlebt, Herr Jafari. Sie sind selbst, mussten im Jahr 19, Mitte, wann war es genau das?
Mitte der 80er Jahre.
Mitte der 80er Jahre mussten Sie, Sie hatten eine Vorladung ins berüchtigte Evin-Gefängnis.
Genau, ich musste mich, da musste ich vorstellig werden. Und,
wie kommt man denn da raus eigentlich aus dem Iran?
Also, das ist natürlich, ich konnte natürlich nicht, also so ein Tickets kaufen und dann nachher. Ich musste natürlich über Umwege, über Türkei, bin ich dann praktisch.
Wie ist es heute? Wie kommt man heute raus, wenn man will?
Also, das.
Das gibt ja die Sorge von Migrationsbewegungen.
Das ist ein anderes Problem. Darüber kann man auch sehr, sehr gerne miteinander sprechen. Aber die Frage ist das natürlich genau, weil wenn in einem Land Ungerechtigkeit, Kriege, sage ich mal, Repressalien praktisch in Tagesordnung stehen und die Menschen, die Iraner, also ich möchte nicht praktisch eine Lanze dafür brechen, dass Iraner was Besseres sind oder Schlechteres sind als alle anderen, die auch auf der Flucht sich bewegen. Aber Iraner, das iranische Volk, also die sind ein sehr bildungsliebendes Volk, würde ich sagen. Also es gibt allein,
ja,
muss man ehrlicherweise sagen, also das heißt allein, wenn ich vergleichsweise die Anzahl, die in einem islamischen Regime oder in einer islamischen Ordnung, wo praktisch die Frauen eher lieber zu Hause bleiben sollten, die Anzahl der StudentInnen in Iran ist weit praktisch über die Anzahl der Studenten im Iran. Also ich würde vermuten, im Moment 60 bis 40. Das ist einfach unglaublich. Ja.
Stimmt, ja.
Trotz allen Einschränkungen und Repressalien speziell gegen Frauen im Iran, das hat man alles mitbekommen in den letzten Jahren.
Sie sind ja auch ein altes Kulturvolk.
Genau.
Viele denken da nicht immer dran, aber sind eben auch vor allem keine Araber. Perser sind eine ganz
richtig,
andere Geschichte.
Richtig, aber es gibt eine arabische Minderheit im Südiran, die auch sich als Iraner praktisch identifizieren, aber meines Erachtens genauso Teil der iranischen, vielfältigen, multiethnischen Gesellschaft sind.
Ihre Arbeit ist ja nicht ungefährlich auch in diesen Zeiten oder schon immer gewesen wahrscheinlich, weil Sie ja nun sich auch offiziell gegen das Mullah-Regime stellen. Also auf Ihrer Website findet man da Hinweise und so weiter und auch Statements. Ist das gefährlich für Sie? Wie gehen Sie damit um?
Es ist natürlich also gefährlich, aber wenn ich unsere Situation mit der Situation der Menschen im Iran vergleiche, wir haben es hier gut, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, wir haben letztendlich mit einem totalitären System zu tun. Und totalitäre Systeme haben die Eigenheit, dafür Sorge zu tragen, dass überall, wo irgendwie ihre Interessen berührt werden, negativem Sinne, dann entsprechend dafür Sorge tragen, dass einfach diese Existenz von Leuten, die Fragen stellen, Leute, die einfach eventuell auf die Straße gehen können, selbst im Ausland, in der Diaspora, auf die Straße gehen und gegen das Regime zum Beispiel propagieren oder einfach sich bekennen dazu, ist nicht leicht. Es ist auch nicht, sag mal, safe sozusagen. Wir haben, seitdem wir auch unsere Organisation gegründet haben, haben massive zum Beispiel Angriffe digitale Art gehabt, ganz von Anfang an, dass so praktisch unsere Website zum Beispiel geblockt wurde oder beziehungsweise wir wissen, dass einfach die Schergen des Regimes oder Agenten des Regimes überall...
Die sind auch in Berlin, würde ich sagen.
Ja, natürlich, die Informationen sammeln und entsprechend auch Bilder fotografieren und dann weiterschicken. Die neuesten Androhungen des Regimes im Zuge praktisch die Bewegungen, vor allem wo massenhaft die Leute Iranstämmigen auf die Straße gehen, nicht nur in Deutschland, ganz weltweit, dass sie einfach angedroht wurden, wenn ihr im Iran irgendwelche Eigentumswohnungen haben oder irgendwelche Möglichkeiten haben, die eigentlich auch dafür ab und zu nach Iran zurückgekehrt seid, da wird alles beschlagnahmt, weil ihr arbeitet gegen das Interesse des Regimes, des Irans in ihrer Sprache und ihr habt kein Anrecht auf alles, was euch, also euer Eigentum.
Sind Sie selbst im Iran wieder gewesen mal?
Nee.
Nie wieder.
Das wäre so gefährlich für mich gewesen.
Ja, ja. Sie haben es eben so ein bisschen erzählt, das finde ich am spannendsten auch in unserem Gespräch. Wir wissen wahrscheinlich in Deutschland eigentlich gar nichts über den Iran. Manche sind geprägt von Nachrichten von früher, natürlich das Mullah-Regime, das weiß man. Aber wir wissen, glaube ich, ziemlich wenig über den Iran, oder?
Also in Deutschland? Ja, absolut. Ich meine, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man geprägt von, sage ich mal, diese Historie des Irans, die auch natürlich, glaube ich, eher ältere, auch in der bürgerlichen Gesellschaft Deutschlands, ein positives Bild vom Iran von früher zeigt. Also ja, also diese Dynastien, die ersten praktisch, wo die auch ein bisschen Achämeniden oder Sassaniden, aber auch natürlich von Pahlavi, da gab es eher ein positives Bild in Deutschland. Aber tatsächlich wie Iran, also zum Beispiel, dass Iran kein arabisches Land ist, das wird auch immer eigentlich auch immer uns entgegengebracht. Spricht man auch im Iran Arabisch? Ja, zum Teil, habe ich vorhin gesagt, eine kleine Minderheit, aber die Amtssprache im Iran ist Persisch. Iran ist ein Kulturvolk, also weil allein durch diese multiethnischen Historien des Irans, man kann sich einfach vorstellen, wie bereichernd im Laufe der Zeit diese Kultur sich weiterentwickelt hat und entsprechend auch prägend auch sich entwickelt hat. Und dadurch natürlich, darauf sind viele Iraner und fast die meisten Iraner sehr, sehr stolz. Aber man weiß trotzdem in Deutschland, auch in Europa insgesamt, sehr wenig über Iran. Also man weiß, dass nicht schon im Iran, dass zum Beispiel allein dieses Thema Frauen, wie mutige, wirklich zum Teil heldenhaften Taten dieser Frauen dafür Sorge getragen hat, dazu beigetragen hat, dass das Regime sich zurückgezogen hat zum Thema Hijab. Die hat es de facto praktisch akzeptiert. Das heißt,
der Hijab muss nicht mehr in der Form, dafür sind ja auch Frauen gestorben?
Das, absolut. Also wie gesagt, das sind seit von der ersten Stunde des islamischen Regimes, die islamische Regierung im Iran, hat man praktisch erstmal in der Verwaltung und dann in der Öffentlichkeit es verboten, ohne Kopftuch eigentlich sich zu begeben. Also das ist etwas, was meines Erachtens durch diese wirklich heldenhafte Resistance der Frauen im Gänze eigentlich entstanden ist. Und ich bin wirklich als Mann so stolz auf die iranische Frauen. Und ich habe immer in meinen Gesprächen, in auch Interviews, die ich hier und dort gebe, sage, unsere Zukunft, die Zukunft Irans ist eine weibliche. Und dafür freue ich mich und darauf bin ich ziemlich stolz, was als eine Gesellschaft, die total säkular ist im Laufe der Zeit und entsprechend vielleicht eine der säkularsten Länder praktisch, nicht nur im Nahen Osten, würde ich sagen, eigentlich weltweit, das sehr stark von der Arbeit, vom Engagement für mutige Beteiligung in Aushandlungsprozessen, die nicht so leicht sind, geprägt ist.
Dafür braucht man Frauen unbedingt.
Das ist deswegen,
genau. Vernünftige Prozesse, das ist wohl wahr.
Absolut.
Herr Jafari, die Lage, wir haben sie beschrieben ausführlich, ist nicht schwierig, sondern die ist tödlich. Es ist Krieg. Welche Nachrichten erreichen Sie aus der Heimat, Sie und Ihre Vorstandskollegen und Ihre Mitglieder? Was hört man so von den Familien, die noch da sind? Wie geht es den Leuten eigentlich?
Den Menschen geht es nicht gut, kann man nachvollziehen. Sie müssen sich vorstellen, am 8. und 9. Januar diese wirklich unvergleichliche Massaker an Menschen, an Kinder, an Jugendlichen, an Frauen. Das ist das reißt eine Wunde in der Seele dieser Menschen, also diese praktisch so ein Kollektiv Leid, eine Wunde in der kollektiven Seele der Iraner, würde ich so vielleicht formulieren. Und danach der Krieg. Natürlich, viele Leute haben sich gewünscht, dass natürlich durch Angriff von Amerikanern und Israeli vielleicht ein Ausweg sich ergibt. Und wenn man die erste Riege des Systems eigentlich eliminiert, dann hat man so einen Zugang oder auch die weitere Teile des Systems eigentlich sich ergibt, sagt, okay, wir haben es verstanden, wir wollen natürlich einfach uns beteiligen in diesem Prozess, Erneuerungsprozess. Aber mitnichten ist das der Fall gewesen bis jetzt. Und wir wissen natürlich auch, was die Aspekte, die auch die Konsequenzen, auch für die gesamte Welt im Moment ist und auch selbst Deutschland, Europa. Ich kann mich daran erinnern, dass Bundeskanzler vor ein paar Tagen auch noch gesagt hat, das ist nicht unser Krieg. Und wir
werden. Das ist ein guter Punkt, Herr Jafari. Sollte das unser Krieg sein?
Also ich finde, dass Deutschland hat sich sehr klug verhalten. Weil letztendlich, wir wissen natürlich, dass das dieser Krieg völkerrechtlich nicht korrekt ist.
Das ist oft so bei Kriegen, ne?
Ja, natürlich, richtig. Und das hätte man im Vorfeld natürlich entsprechend auch in den richtigen Orten wie der UNO zum Beispiel thematisieren können, im Sicherheitsrat zum Beispiel der UNO. Und dann entsprechend man dafür auch vernünftige Maßnahmen, auch wenn Militär eigentlich notwendig gewesen wäre, um die Rettung der Bevölkerung im Iran zum Beispiel, in Erwägung ziehen können. Aber ich möchte auch nicht sehr da politisch argumentieren, weil, wie gesagt, wir haben ja NGOs und so weiter und so fort. Ich persönlich bin immer gegen Krieg normalerweise, weil Krieg in der Regel führt zu keiner Lösung. Aus der Erfahrung wissen wir, was gerade in Irak, in Syrien und vieles mehr aus der Vergangenheit uns ist bekannt. Und am Ende des Tages ist auch nicht leider verbunden mit Einführung einer Demokratie in den jeweiligen Ländern. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Auf der anderen Seite, wir wirklich haben es zu tun mit einem, wie ich vorhin gesagt habe, einem totalitären System, die es bereit ist. Also ich habe es immer wieder gesagt, wenn es sein muss, die wollen 500.000 Menschen töten. Die haben sehr klar und deutlich gezeigt. Innerhalb 2 Tagen 30.000, optimistisch geschätzt, und wenn man sehr pessimistisch ist, bis über 50.000 Menschen wurden massakriert von diesem.
Ja, von 2 Tagen wohlgemerkt.
Ja, von 2 Tagen de facto. Und auch diese, auch mit allem, was wir im Nachhinein mitbekommen haben, in den Krankenhäusern zu gehen, die Verletzten zu erschießen, Kopfschüsse einfach zu praktizieren, weil einfach die Worte dermaßen so eine Angst generieren, dass die Leute nie wieder auf die Idee kommen, auf die Straße zu kommen und in diese große Zahl der Menschen. Also man sagt, Wir wissen, wie gesagt, das kann man nicht statistisch belegen, aber man sagt, dass vielleicht zum Teil insgesamt Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind am 8. und 9. Januar. Das ist beachtlich. Und die Leute wussten, dass es einfach gefährlich werden kann. Trotzdem sind sie auf die Straße gegangen, sind mit Kinderwagen auf die Straße gegangen. Ältere Menschen mit Hilfe deren Kinder, deren Enkelkinder sind auf die Straße gegangen. Es gibt auch Belege dafür.
Das war sehr mutig.
Das war sehr mutig.
Sie haben es eben gesagt, Deutschland hat sich bisher aus Ihrer Sicht klug geäußert, klug verhalten, der Bundeskanzler Merz. Was erwartet man im Iran? Was erwarten die Menschen, die Sie kennen, eigentlich jetzt von uns, von Deutschland, vom Westen? Was sollten wir tun, klugerweise?
Herr Jungblut, also ich muss Ihnen sagen, also wir haben seit 2022 mehrmals offiziell, aber auch, sage ich mal, geschlossene Briefe an die Politiker Deutschlands, alle Fraktionen, aber natürlich vor allem zuallererst Bundesregierung adressiert, dass diese Appeasement-Politik Deutschlands gegenüber Iran ein Ende finden muss, weil wir wissen, das hat zum Nichts geführt. Und deswegen, also das ist...
Wie oft in der Geschichte bei Appeasement.
Ja, absolut. Diese Beschwichtigung immer, was du da, und die Iraner haben sehr klar und sehr professionell gewusst, wie man davon Gebrauch machen kann, um ihre eigenen praktisch Programmatik in so einer Art Umgang mit den Europäern oder mit westlichen Welt, ihre eigene Konzessionen und eigenen Privilegien einigermaßen einfach über Umwege durchzusetzen. Das haben wir aber mehrmals gesagt, das haben wir auch mehrmals auch wirklich plädiert dafür, auch in, ich persönlich auch mehr direkt, auch in Gesprächen, die hier und dort stattgefunden hat, auch habe ich wirklich auch auf Ministerebene zum Teil auch das thematisiert. Zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, dass Frau Faeser, damalige Innenministerin, ich habe auch gesagt, dass wir bedroht werden, das war in dieser Mahsa-Bewegung, Frau Leben-Freiheit-Bewegung, dass die Leute zum Beispiel genügend Belege hatten wir auch präsentiert, dass sie einfach die Leute sich nicht sicher fühlen, weil die einfach, wenn ich hier arbeite, abends, meistens bin ich abends hier auch und das Gebäude ist leer und wenn jemand vorbeikommt und bis 8 Uhr kann man ohne weiteres reinkommen, ist keiner kontrolliert hier oder auf den Demonstrationen oder wenn man öffentliche, sage ich mal, halb öffentliche Figur ist, also Person ist, entsprechend, dann was weiß man, wo er wohnt, wo er arbeitet und vieles mehr. Das haben wir immer thematisiert. Ich war natürlich, die haben auch zugehört, das ist klar, aber am Ende des Tages, was das System, das totalitäre System Irans anbetraf, keine große Veränderung der Politik war zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz, ich will aber einen Punkt sagen.
Sie sagten das eben, oder Sie haben es auch angedeutet, da war man schon naiv auch im Umgang, oder warum war das wirtschaftliche Interesse, warum hat man sich so benommen?
Aber die Wirtschaftsinteresse Deutschlands im Iran ist im Moment so zu übersehen. Also es ist nicht so groß, also letztendlich, weil einfach im Laufe der Zeit hat sich auch durch Sanktionen vor allem, Deutschland darf auch nicht viel da investieren, müssen wir einfach also personellen Handel betreiben, das ist klar. Aber die Zukunft des Deutschlands, auch der Europäischen Union, auch liegt darin, dass ein demokratischer Iran, allein das Thema Energieversorgung Europas, ja, habe ich vorhin erzählt, Iran ist das größte, also was zu fossilen Energien anbetrifft, eine der größten Reservoir der Welt in sich hat oder in diesem Land hat und entsprechend dann mit einiges ganz leichter werden. Also das heißt, und dann diese technologische Zusammenarbeit. Also es gibt, muss man ehrlicherweise sagen, allein die Anzahl, zwei Statistiken, vielleicht wäre gar nicht so abwegig,
ja, einfach. Gerne.
Also Zalando. Ja, so ein Flaggschiff von, sag ich mal, was vergleichbar mit Amazon.
Zum Jeder Beispiel. Hat da schon mal bestellt, ja.
Genau. 80 iranische IT-Leute arbeiten da. Lieferando, Delivery Hero, da sind etliche Iraner, iranischstämmigen, die direkt, also nicht geflüchtet, die sind direkt von dem Iran nach Deutschland gekommen sind. Das, und ohne auch die deutsche Sprache zu können, weil sie sind Englisch mächtig, also dann können sie sehr gerne auch sich gerade in IT- oder Tech-Firmen einfach verständigen und haben die sofort ohne Probleme einfach einen Job gefunden. Das heißt, ich will damit sagen, obwohl trotz Sanktionen, trotz erbärmlichen Bildungs- bzw. einfach systembedingten Einschränkung, was ganz normale Leben im Iran anbetrifft. Jugend hat ihren Weg gefunden, hat sich weitergebildet, hat sehr stark vom Internet profitiert und entsprechend, es gibt Start-ups, die von Iranstämmigen im Ausland praktisch gegründet worden sind, sie erfolgreich sind, sie sind zum Teil über Milliarden wert. Ja. Der Chef von Uber ist ein Iranstämmiger, Khosro Shahi. Okay, der ist als Kind mit nach Amerika gekommen. Aber ich will damit sagen, es gibt so viel, also das heißt, die Kooperationsfläche ist so breit, ist so, es ist auch so in per se vorhanden, dass man wirklich sehr, das ist eine gewinnbringende Strategie für die Zukunft dieser Beziehung zwischen Deutschland und Iran, dass man auf allen Ebenen miteinander kooperieren kann. Und dass natürlich allein die Anzahl, die Menschen mit Migrationshintergrund, also mit iranischen Hintergrund zum Beispiel, als Ärzte in Deutschland arbeiten. Das können Sie sich vorstellen, wie viele Leute da sind, ja? Oder wie viele ProfessorInnen in Deutschland praktisch mit iranischer Abstammung. Aber weltweit, nochmal, es geht nicht darum, Iran aus besser stellen. Es geht um Realität. Es existiert.
Sie haben es eben gesagt, Sie sind eine Kultur- und Bildungsnation. Genau. Auch in diesen Zeiten geblieben, von 1979 an. Sie selbst sind Mathematiker und Informatiker. Da kann man ja mit einer gewissen Schärfe im Sinne von Präzision bei einem Mathematiker und Informatiker, können Sie sagen, wie lange das System der Mullahs sich noch halten kann? Kann man das mathematisch bestimmen?
Das ist eine wichtige Frage, aber eine sehr schwierige Frage. Also wir wissen natürlich nicht, inwieweit die innere Zirkel des vorhandenen Systems, also die Machtzirkel, im System eigentlich noch agiert. Wir wissen natürlich nicht, wie weit und wie lange noch der Krieg geht. Also wir wissen natürlich nicht, wie praktisch tiefgreifend diese Ängste, die natürlich existieren, auch bei den Angehörigen der praktisch Schergen des Systems, die natürlich immer auf die Straße gehen und die Leute einfach töten, verhaften, schlagen und so weiter und so fort. Das ist alles, was wir nicht wissen. Zumal gerade das Internet ist praktisch geblockt und ich habe mit meinem Bruder seit 3 Wochen nur 2-mal telefoniert, weil der kann nur uns anrufen. Wir können gar nicht. Das ist so einfach, also nicht einfach. Es geht auch nicht um WhatsApp oder sag, es ist einfach ganz normales Festnetztelefon, funktioniert nicht. Das heißt, die Informationsfluss ist de facto gekappt. Und die Frage ist das, auf welche Datenbasis können wir uns unser Urteil erzählen? Aber was die Berechtigung anbetrifft, Herr Rückenblut, mit großer Wahrscheinlichkeit würde ich einfach nicht viel falsch legen. Weit über 85% der Menschen im Iran haben sie praktisch dieses System hinter sich gelassen. Seit nicht heute, nicht seit gestern, nicht seit einem Jahr, seit Jahren. Die Frage war, wie kann ich diese Wille artikulieren und vermitteln an das System. Und ich sage es immer, hätten wir selbst ein Apartheid-System wie Südafrika gehabt, die haben eine gewisse Rationalität noch gehabt, um praktisch zu verstehen, es gibt keine Zukunft von Apartheid-System in Südafrika. Und dann haben sie das Gespräch mit Mandela begonnen. Das war ein Angebot von denen. Mandela konnte sagen, nee, wir müssen euch alle irgendwie... So, und das fällt, dieses rationales Handeln seitens der, da hätte man niemals auch diesen Krieg gebraucht, sage ich mal. Da hätte man auch keinen Grund niemandem geliefert, diesen Krieg durchzuführen.
Mit der Unterstützung von Terrororganisationen, ne, wie Hamas und Hezbollah und alles, was sie gemacht haben.
Ja, genau,
ne?
Also diese Proxy, es ist also wissen Sie, vor 10, 15 Jahren haben die Iraner Slogans gerufen bei den Demos. Weder Gaza noch Libanon. Ich gebe mein Leben aber für Iran. Das heißt, wir sollen nicht unseren Fokus dahin haben. Zuallererst musst du hier alles in Ordnung bringen. Dann kann man darüber immer noch diskutieren, inwieweit die humanitäre, sage ich mal, wenn überhaupt, humanitäre Hilfeleistung nicht Proxy zu verlegen und entsprechend einfach so mit unendlich viel Geld einfach bestatten, was am Ende des Tages weder für palästinensisches Volk was mit sich gebracht hat, noch für libanesisches Volk genauso. Also ich meine, die sind ja auch nicht die Hisbollah-Anhänger, die sind auch zum Teil Christen, Drusen und vieles mehr.
Natürlich, natürlich.
Ja, ja, genau.
Sie haben es gut beschrieben, vielleicht zum Schluss, Herr Jafari. Menschen im Iran, die lieben ihr Land, ja. Die möchten auch gern dort bleiben und das Land verändern zum Besseren.
Ja.
Das ist der Punkt.
Also wissen Sie, wenn ich bin mittlerweile über 37 Jahre nicht in meinem Heimatland gewesen. Ich habe meine Mutter verloren, ich konnte nicht dabei sein. Ich habe meinen Großeltern verloren, ich konnte nicht dabei sein. Ich habe meinen Onkel verloren, ich konnte nicht dabei sein. Ich habe meinen Bruder seit 37 Jahren nicht gesehen. Ja? Das sagt man einfach leicht, aber ich muss immer wirklich, wenn ich daran denke, dass was, wie viel ich versäumt hatte, wie viele Minuten, Momenten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, die ich versäumt hatte, einfach bei der Familie zu sein, das Iran zu erleben, diese junge Generation zu begegnen, mit denen Begegnungen zu haben, mit denen zu sprechen, diese Veränderung herbeizufühlen, einfach, das fällt mir sehr schwer. Das heißt, ich liebe wo ich geboren wurde und praktisch auch aufgewachsen bin. Ich bin mit 20 nach Deutschland gekommen. Das ist so, so, so schwer, Herr Jungblut. Ich kann Ihnen sagen, und egal welchen Iran Sie fragen, das ist hier in diesem Herz. Wenn einmal man in diesem Land geboren wurde, fühlt sich auch in diesem Land verbunden. Aber auf der anderen Seite, die Frage stellt man sich, diese Allegorie muss ich einfach auch nochmal erzählen. Ich finde diesen Satz von Martin Luther sehr schön, als er praktisch diese Thesen, diese praktisch an die Tür der Kirche praktisch annageln müsste, hat man ihn gefragt, was ist das, was machst du da? Und sagte, nun stehe ich hier und kann nicht anders. Genau bei mir war und bei vielen Menschen, die das Land verlassen müssten, war so. Nun musste ich so handeln und konnte ich nicht anders. Und konnte ich auch hier nicht schweigsam sein, auf eigenes Interesse bedacht sein, auf ein unmittelbares Interesse bedacht sein. Das habe ich irgendwann für mich entschieden. Meine Kinder, beide erwachsene Männer, die haben noch nie einmal im Iran gewesen, obwohl also die Mutterland ist hier Deutschland, weil ihre Mama praktisch Deutsche ist. Aber der Vater, Iran, war ein Heimatland für sie auch, ohne es gesehen zu haben. Aber die Traditionen, Ritualen, Nowruz-Fest, gerade wie sie in einer Nowruz-Zeit, Neujahresfeste der Iraner und vieles mehr. Deswegen, Iraner lieben ihr Land und Iran haben eine glorreiches, erfolgreiches, schönes, zukunftsträchtiges Land haben. Und dafür tun wir alles. Und wir hoffen, dass so bald wie möglich diese Möglichkeit besteht, in diesen Aushandlungsprozess hineinzutreten und gemeinsam die Zukunft dieses Landes auch zu gestalten.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück, dass das auch bald gelingt.
Haben Sie vielen Dank.